Ja, das Thema heute, das knüpft sehr stark an das Thema, was wir letzte Woche hatten. Von daher würde ich empfehlen, wer das Thema letzte Woche nicht gehört hat, würde ich empfehlen, das nochmal anzuhören. Das wird vielleicht sogar heute Abend noch im Internet erscheinen. Mal sehen, wie es geschafft wird. Das scheint mir hilfreich zu sein, weil diese Themen jetzt letzte Woche, diese Woche und nächste Woche, die hängen sehr unmittelbar miteinander zusammen. Es ist schwer, das losgelöst zu betrachten. Und damit ihr alles einordnen könnt, auch was ich heute sage, was ich nächste Woche sage, einfach kleine Empfehlung, das von letzter Woche irgendwann nochmal anhören, falls ihr es nicht sowieso schon gehört habt. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass die Aufspaltung der Menschheit in Völker, in Stämme, in Nationen eigentlich ursprünglich überhaupt nicht Gottes Ansatz war, wie er die Welt geschaffen hat. Er hat es ursprünglich anders gedacht. Er hat die Welt anders geschaffen und die Schaffung der Völker dann, die Entstehung der Völker, das kann man als Notlösung sehen, gewissermaßen, für eine auf sich selbst bezogene Menschheit, wo nicht mehr Gott die Mitte ist. Eine Menschheit, die nicht mehr eins ist in Gott, sondern zerspalten ist und unabhängig von Gott. Und die Schaffung der Völker und der Nationen, so wie Gott das gemacht hat, in Babel damals, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, war eine Reaktion darauf, war im Grunde eine Notlösung für diese Welt. Und dann ist es wiederum so, dass Gott aber diesen Weg der Völker und Nationen mitgeht und das einbaut in seinen Plan. Und das war auch so eine faszinierende Erkenntnis letzte Woche, zu sehen, wie Gott diese Dinge einbaut bis hin ganz zum Ende in seiner neuen Welt, wo dort die Völker und Nationen zusammenkommen vor seinem Thron und die Schätze der Nationen zusammengebracht werden in dieser neuen Stadt, in diesem neuen Jerusalem, was uns die Offenbarung berichtet. Also nicht wieder in den Garten Eden zurück, sondern in eine Stadt, wo plötzlich die Völker sind. Also das werden wir, denke ich, nächste Woche uns nochmal anschauen, wie Gott diese krummen Wege und diese Notlösungen am Ende zum Teil seines Heilsplans macht. Das ist absolut faszinierend. Die Geschichte der Nationen ist von daher eigentlich eine Geschichte der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, indem er nämlich aus den Fragmenten einer kaputten Menschheit mehr und mehr dieses eine große Volk seiner Kinder zusammenbaut. Aus dieser kaputten und verletzten Menschheit macht Gott wieder ein Volk mit den verschiedenen Facetten, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Und wir wollen heute so einen Schritt weitergehen und uns das eine Volk anschauen, das fast die gesamte Bibel füllt. Die Mehrheit der biblischen Texte dreht sich irgendwie direkt oder indirekt um ein Volk, und das ist Israel. Dieses Volk hat einen besonderen Platz im Plan Gottes mit dieser Welt. Das ist, denke ich, allen soweit klar, solange man sich nur mit der frühen biblischen Geschichte bis hin zu Jesus beschäftigt. Da würden wahrscheinlich alle zustimmen. Wenn man dann in die Gegenwart schaut, dann wird es plötzlich chaotisch in der christlichen Landschaft. Wenn man das Thema Israel sich anschaut in den verschiedenen geistlichen Prägungen, die so entstanden sind, da ist eine riesen Bandbreite, unendlich viele Versionen und Vorstellungen sind im Umlauf über die Bedeutung Israels oder vor allen Dingen auch, wenn man sagt, die gegenwärtige Bedeutung Israels. Da gibt es nicht einfach nur zwei Gruppen, die Israel-Fans sind und die in Israel jetzt nichts Besonderes entdecken, sondern da sind unheimlich viele Varianten, ganz viele Nuancen und Versionen davon, inwiefern hat Israel eine Bedeutung, welche Bedeutung hat es, für wann, für wen, wie auch immer. Also da ist eine riesen Bandbreite da in unserer geistlichen Landschaft. Und vielfach haben auch diese verschiedenen Strömungen und Prägungen null Verständnis für die anderen Fraktionen. Also das ist auch ein spannendes Reizthema, ja, das Thema Israel, weil da starke Überzeugungen teilweise dahinter stecken, an den verschiedenen Enden der Skala, sage ich mal. Das Thema Israel wird dann auch schnell zu einem Grenzstein für manche, wo man sozusagen, wo sichtbar wird, auf welcher Seite der Grenze des Reiches Gottes man sich befindet. Ja, ob man drin ist oder nicht, je nachdem, wie man zu diesem Thema steht. Also wie so ein Siegel, das so den treuen Teil der Gemeinde Jesu vom abgefallenen Teil kennzeichnet. Und da merkt man schon, da sind viele Emotionen dabei, wenn man an dieses Thema rangeht. Deswegen habe ich das auch genannt, so Israel heiß geliebt und heiß umkämpft in jeder Hinsicht. Auf allen Ebenen. Innerhalb der Gemeinde Jesu, außerhalb der Gemeinde Jesu, zwischen den Nationen, im Politischen wie im Geistlichen. Und die Bandbreite, die reicht da von der völligen Ablehnung des heutigen Israels und null heilsgeschichtlicher Erwartung, was die Zukunft dieses Volkes angeht, bis hin zur Verehrung Israels als Heilsbringer und der damit einhergehenden Herabstufung der anderen Völker wiederum. Also da ist eine riesen Bandbreite, das meiste befindet sich irgendwo dazwischen, mit einer Tendenz in die eine oder in die andere Richtung. Aus meiner Sicht kann man parteipolitisch, wenn man jetzt von der politischen Landschaft herangeht, das Thema Israel gar nicht zuordnen, so richtig. Weil alle politischen Extreme, ob nur links oder rechts, haben früher oder später sich eigentlich gegen Israel positioniert. Es ist meistens nur eine Frage der Zeit. Also insbesondere seit der moderne Staat Israel existiert. Es ist äußerst schwierig, das Thema Israel zum Grund für die Wahl einer bestimmten Partei zu machen, denn das scheint mir aus der Politikgeschichte heraus immer nicht von langer Dauer zu sein. Das ist schwierig. Und ich glaube, dass Parteipolitik auch nicht in der Lage ist, die eigentlichen Bestimmungen Israels, von was Gott in diesem Volk sieht, auch wirklich zu berühren. Also von daher, das Thema Israel auf weltpolitischer Ebene zu sehen, ist nicht unbedingt immer automatisch deckungsgleich mit der Perspektive Gottes. Das ist gut, da an der Stelle nochmal ein bisschen zu differenzieren zwischen den verschiedenen Wegen, wie man sich an dieses Thema Israel herannahen kann. Sondern man muss immer schauen, was ist Gottes Perspektive, die über alle Politik hinausgeht. Politik kann nicht vollständig das fassen, was Gott sieht, was Gott will, was seine Bestimmungen sind, die er mit Menschen oder mit Völkern eben hat. Von daher möchte ich das Thema Israel auch nicht auf einer politischen Ebene heute behandeln, sondern auf Grundlage dessen, was die Bibel aus meiner Sicht so als den Kern dessen sieht und bezeichnet, was Israels Bestimmung ist und Israels Berufung ist. Wenn ihr erwartet, dass ich damit alle wichtigen Fragen heute beantworten werde und ausreichend Ordnung in das Chaos der Israel-Theologie hineinbringe, dann muss ich euch enttäuschen. Gemessen an dem, was es alles zu entdecken gibt zu diesem Thema, habe ich im Grunde überhaupt keine Ahnung, wovon ich heute rede. Es gibt viele Leute, die sich da deutlich tiefer und qualifizierter damit auseinandergesetzt haben, aber ich möchte so ein paar Linien aufzeigen, die ich sehe, die ich wahrnehme, wenn ich Bibel lese. Und einfach so ein paar grundsätzliche Blickrichtungen einschlagen heute. Und einige von euch haben das schon häufig gemacht, auch bei diesem Thema. Aber es ist, denke ich, gut, nochmal so im Kontext dessen, was wir jetzt so in diesen 3 Wochen uns anschauen, so in Bezug auf die anderen Nationen, da nochmal zu schauen, was sind so ein paar Grundlinien, die Bibel uns lehrt, was wir so erkennen können. Grundsätzlich glaube ich, dass ein schräges Verständnis von Israel immer mit einem schrägen Verständnis von Gott zu tun hat. Und das ist bei den meisten Themen so. Also wenn wir irgendwo falsch gewickelt sind in unseren Hirnwindungen und manchmal komische Vorstellungen von irgendwelchen Themen haben, von geistlichen Themen, dann hat es meistens damit zu tun, dass wir irgendwie auch komische Vorstellungen von Gott haben. Ich will einfach 2 Beispiele nennen zum Thema Israel. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass Israel überhaupt keine Bedeutung mehr hat auf dieser Welt und Gott dieses Volk verworfen hat und die Kirche aus den Nationen einfach so vollständig an die Stelle Israels getreten ist, also das ist, man nennt das Substitutionstheologie oder Ersatz-, Enteignungs-, Enterbungslehre, dann unterstelle ich damit Gott im Grunde Untreue. Das hat was mit damit zu tun, wie ich mir Gott vorstelle. Nämlich dann unterstelle ich ihm, dass er seine bisherige Partnerin sozusagen rausschmeißt und sich eine neue sucht und Gott gewissermaßen fremd geht. dass er das so mit Israel macht und sie vor die Tür setzt und sich stattdessen eine neue Braut ins Haus reinholt. Das wäre eine Vorstellung, die ich an der Stelle über Gott habe und ihm unterstelle, dass er sowas tun könnte. Das kann ich zwar so sehen, wenn ich will, aber damit taste ich eine der existenziellsten Grundeigenschaften Gottes an, die uns die Bibel über ihn lehrt. Und das ist seine Treue. Das ist die Treue Gottes. Römer 11, Vers 29 bis 31, da heißt es, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, also hier redet er an die Nachfolger Jesu aus den verschiedenen Nationen, über Israel, redet über Israel, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Also was hier steht ist, es wird kein Moment kommen, an dem Gott die Erwählung Israels bereuen wird. Hier geht es um Israel in diesem Abschnitt und hier heißt es, die Berufung und die Gnadengaben, die Gott austeilt, die wird er nie bereuen. Das ist unbereubar. Das ist ein tolles Wort, ne? Vers 29. Paulus sagt hier, zu einem Zeitpunkt, als die christliche Gemeinde aus allen Nationen schon entstanden war, also er redet hier im Römerbrief an die Römer, ja, die keine Juden waren, schreibt an sie, und zu dem Zeitpunkt sagt er, dass Israel jetzt Erbarmen bei Gott findet. Vers 31. Das spricht er in die Gegenwart hinein damals. Er sagt, Israel findet jetzt Erbarmen bei Gott. Gott bereut nicht die Berufung und die Gaben, die er ausgeteilt hat. Gottes Eigenschaft ist ewige Treue. Römer 3, Vers 3 bis 4. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Oder Römer 11, Vers 1 bis 2. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. An dieser Stelle diskutiert Paulus, also Römer 9 bis 11, diese Kapitel sind zentrale Kapitel zu diesem Thema. Die werde ich gar nicht zur Genüge heute ausführen können, aber lest es euch nochmal im Zusammenhang durch. Im Römerbrief legt Paulus sehr deutlich dar, was er von diesem Thema hält und wie er den Zusammenhang sieht zwischen Israel und den restlichen Völkern dieser Welt. Und eine Sache macht er erstmal unmissverständlich klar, Gott bereut den Bund nicht, den er mit diesem Volk geschlossen hat. Er ist treu, egal ob die untreu sind oder nicht. Und er wird sein Volk nicht verstoßen, was er einmal erkannt hat, also was er einmal angenommen hat und sich dafür entschieden hat. In der Geschichte der christlichen Theologie, des christlichen Glaubens, da findet man immer wieder den Gedanken, dass die Juden ja Jesus umgebracht haben. Also so dieses Stichwort so Christusmörder, Gottesmörder. Und dass deswegen die anderen Völker, alle die sich für Jesus entschieden haben aus den anderen Nationen, deswegen an die Stelle des Volkes Israel treten. Also die einen verworfen sind und die anderen erwählt werden, weil sie letztendlich Gott hingerichtet haben. Das ist aus meiner Sicht eine fehlgeleitete Vorstellung, denn wer hat Jesus ermordet? Ja, die Juden, aber zusammen mit den Römern, das war ein Gemeinschaftswerk von allen. Man kann sich auch fragen, wer hätte es denn nicht gemacht, welches Volk? Welches Volk hätte es nicht gemacht in dieser Zeit, welches Volk wäre besser gewesen? Es waren die Römer, die römischen Soldaten, die Jesus gefoltert haben, ihn angespuckt haben, ihn beschimpft haben, ihn ans Kreuz genagelt haben. Ja, mit dem Wunsch und der Freude der Juden der damaligen Zeit, aber ja, auch mit Pilatus seiner Zustimmung, der römischer Statthalter war. Und wenn Gott ihn nicht in der Verantwortung gesehen hätte, dann hätte er nicht noch versucht, ihn zu warnen durch seine Frau, die nachts einen Traum hatte. Aus Gottes Sicht war Pilatus genauso mitverantwortlich wie alle anderen in der damaligen Zeit. Die Hinrichtung von Jesus war eine Hinrichtung durch die Menschheit. Letztendlich. Durch alle. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Juden wie Nichtjuden, von allen, die zur Stelle waren damals in Jerusalem. Es war das Vergehen der Menschheit, Jesus, Gottes Sohn, gekreuzigt zu haben. Der große Skandal ist eben gerade, dass alle mitgemacht haben. Egal aus welchem Volk, die dort zusammengekommen waren. Adam und Eva haben damals von dem verbotenen Baum gegessen. Es war die Sünde der Menschheit und nicht des Einzelnen von Adam und Eva. Und Juden und Nichtjuden haben ihren Schöpfer hingerichtet. Es ist die Sünde der Menschheit und nicht eines einzelnen Volkes gewesen. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist immer eine Geschichte mit der gesamten Menschheit. Im Guten wie im Schlechten. In guten wie in schlechten Zeiten. Es war die Menschheit, die ihn hingerichtet hat. Es war die Menschheit, die gesündigt hat. Und es ist die Menschheit, die er retten will. Es ist die Menschheit, für die er gekommen ist. An dieser Stelle ist weder Jude noch Grieche. Wenn es um die Erlösung geht, um die Rettung, um die Rechtfertigung durch Gott, gibt es keinen Unterschied, egal zwischen welchem Volk. Das lehrt das Neue Testament sehr klar. Deswegen macht diese Sicht überhaupt keinen Sinn, dass Gott das eine Volk wegen seiner Sünde verwirft und stattdessen ein anderes Volk wählt, weil es ist ja keiner besser. Also diese Sicht macht keinen Sinn. Die Völker können machen, was sie wollen, es wird kein anderes Volk kommen, was es besser macht. Und was besser ist, was gerechtfertigter ist vor Gott. Sondern es ist eine Sache der Menschheit vor Gott. Und da ist da ist Israel und alle anderen Völker stehen gemeinsam vor Gott und haben es nötig, gerechtfertigt zu werden von ihm. Das ist ja gerade das Evangelium, dass Gott treu ist, wo alle anderen untreu sind. Dass er erlöst, was verloren ist. Dass er heilt, was zerbrochen ist. Das ist Evangelium. Weder Israel noch irgendjemand anderes kann sich das verdienen und kann da näher an Gott rankommen aus Sündlosigkeit heraus. Aus der Perspektive Gottes geht es immer um die gesamte Menschheit, in guten wie in schlechten Zeiten. Vielleicht würde der ein oder andere jetzt Matthäus 21, Vers 43 anführen, da heißt es, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringt. Das redet Jesus zu Israel zur damaligen Zeit. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Aber hier muss man aus meiner Sicht unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Erwählung Gottes und der Nähe, die ein Volk gerade aktuell zu Gott hat. Das Reich Gottes ist immer ein Ausdruck davon, dass Gottes Herrschaft unmittelbar da ist, dass dort Menschen sind, die regiert werden wollen von ihm. Dass dort Menschen in einer unmittelbaren Nähe zu Gott leben. Gott ist so, dass er sich von seiner Seite her niemals scheiden lässt von einer Braut, die er erwählt hat und die er geheiratet hat. Egal wie untreu diese Braut gerade ist. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob die Braut den Bräutigam gerade will und ob sie ihn sucht und ob sie sich ihm hingibt. Das Maß der Nähe zu ihm und wie sehr das Reich Gottes sich in dieser Ehe, sage ich mal, manifestieren kann, das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber das ändert nichts daran, dass Gott entschieden ist. Das ändert überhaupt nichts daran, dass Gott zu dieser Ehe steht, dass Gott treu ist, auch wenn die Braut untreu ist. Und so kann es sein, dass es ist ja auch in unserer persönlichen Beziehung mit Gott so, Gott ist treu. Er ist nicht derjenige, der uns im Regen stehen lässt. Aber in dem Moment, wo wir uns in unserem Herzen von Gott entfernen, natürlich weicht das Reich Gottes von uns. Aber es ist sofort wieder da, sobald wir uns ihm zuwenden und einen Schritt auf ihn zugehen. Und das Gleiche betrifft auch Völker. Das belegt die gesamte Geschichte Israels. Da kann man die Bibel rauf und runter lesen. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Dass Gott treu ist, dass er immer und immer wieder treu ist. Egal wie untreu dieses Volk war. Hosea, dieses Buch, ist ein fantastisches prophetisches Bild genau für diese Geschichte. Wie Hosea eine Prostituierte heiraten muss und die geht wieder fremd und prostituiert sich wieder. Und Hosea bleibt an ihr dran und nimmt sie immer wieder zurück, nimmt sie immer wieder zu sich nach Hause. Nun kann mein Verständnis von Israel aber auch auf einer anderen Seite schräg sein und es hängt auch wieder mit unserem Gottesbild zusammen. Es hängt auch wieder damit zusammen, wie wir Gott sehen, was wir von Gott erwarten. Und das wäre zum Beispiel die Vorstellung, dass Gott aus Prinzip und aus reiner Willkür Lieblingskinder hat. Und zwar dauerhaft. Dass er grundsätzlich so tickt, er hat mehrere Kinder und die einen mag er und die anderen nicht. Die einen setzt er vor die Tür und die anderen liebt er von ganzem Herzen. Nicht etwa, weil die einen auf ihn hören und die anderen nicht, sondern einfach aus Prinzip. Also, dass Gott sich beispielsweise entscheidet, Israel zu lieben und alle anderen Völker beispielsweise nicht oder nur in sehr geringem Maße. Die Konsequenz wäre da zum Beispiel für uns als Nachfolger Jesu, dass unsere Liebe zu Israel auf Kosten der anderen Völker geht. Also dass wir Israel lieben und die anderen nicht. Dass unsere Liebe auf dieses Volk konzentriert ist und nicht ausreicht für die anderen. Das wäre auch die Vorstellung von Gott, dass seine Liebe dann verbraucht ist sozusagen. Es ist schon schwer genug, ein Volk zu lieben und für alle anderen reicht es dann nicht mehr. Gottes Liebe ist ja nicht so, dass er entweder den oder den lieben kann. Seine Liebe ist nicht limitiert, dass er mit einmal am Ende ist und sagt, jetzt habe ich den ganzen Tag lang geliebt, morgen ist erstmal Pause. Das ist eben nicht der Vater, den die Bibel beschreibt, der ein Kind auf Kosten der anderen Kinder liebt. Und der sagt, ich kann nur das eine Kind lieben, indem alle anderen dabei draufgehen. Das wäre eine Vorstellung von Gott, die nicht zutrifft. Er ist der Vater, der die Welt liebt. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt, er liebt die Menschheit. Seine Liebe gilt allen Völkern dieser Welt, und zwar von ganzem Herzen, so weit, dass er diese Welt als Ganzes, die Menschheit, so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Römer 9, Verse 24 bis 26. Uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, wie er auch in Hosea sagt, ich werde, ja, das ist jetzt so ein Wortspiel, ich werde nicht mein Volk, das waren die Kinder von Hosea, Lo-Ami und Lo-Ruhama, also Lo-Ami hieß der nicht mein Volk, der hieß so, also nicht mein Volk ist ein Name, ich werde den, der nicht mein Volk heißt, mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Lo-Ruhama, werde ich Geliebte nennen. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Hier sagt Paulus, die ganze Welt ist im Grunde so sehr geliebt, dass er diejenigen, die für eine Zeit lang als dafür bekannt waren, nicht sein Volk zu sein, nämlich wir, unsere Nation, nennt er dann mein Volk. Und die, die nicht geliebt waren, nennt er Geliebte. Und es wird geschehen, dass an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und das ist ausgesprochen über allen Nationen dieser Welt. Hier taucht der Begriff berufen auf, Kaleo, das heißt, also, und zwar im Zusammenhang mit Israel und den anderen Nationen, beide sind berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Beide, die Israel und alle anderen Nationen, sind hineingerufen in die Nähe Gottes. Und das, was erst nicht sein Volk war und nicht geliebt war, nämlich die ganzen anderen Nationen, die werden sein Volk genannt werden, die werden Geliebte genannt werden und Söhne des lebendigen Gottes. Wir werden das nächste Woche nochmal sehen, wie Gottes Erwählung, Gottes Berufung und Gottes Liebe auch den anderen Nationen gilt, außerhalb von Israel, um Israel herum. Heute wollen wir uns konzentrieren auf Israel, aber es geht immer mit Israel los. Und da werden wir gleich noch drauf eingehen, wie Gottes Weg dahin ist, die Völker zu erreichen, der Startpunkt ist Israel. Die Konsequenz, wenn ich jetzt so ein Verständnis hätte, dass Gott Lieblingskinder hat, dass Gott ein Kind auf Kosten der anderen Kinder liebt, die Konsequenz könnte dann zum Beispiel sein, dass Israel die Rolle eines Mittlers einnimmt und wir zu Gott kommen, indem wir zum Beispiel also eben nur über Israel zu Gott kommen. Wenn wir ausreichend viel uns um Israel gekümmert haben, dann legt Israel ein gutes Wort bei Gott für uns ein, beim Vater, damit er uns annimmt. Der Punkt ist aber, diese Rolle gehört Jesus. Die Rolle des Mittlers zwischen uns und Gott, die gehört nicht einem Volk, sondern diese Rolle gehört seinem Sohn. Diese Rolle gehört Jesus. Wenn Gott ein Lieblingskind hat, dann ist es Jesus und nicht ein Volk. Egal wie besonders dieses Volk erwählt ist, auch in dem Plan, den Gott auf dieser Erde hat. Aber die Rolle des Mittlers gehört Jesus. Und in dem Moment, wo wir einem Volk, egal welchem, eine Bedeutung, eine Rolle und eine Bestimmung zusprechen, die eigentlich Jesus gehört, in dem Moment wird dieses Volk für uns zum Götzen. In dem Moment steht ein Volk, oder wenn es ein Mensch ist, das kann man auf alles übertragen. Das kann meine eigene Gemeinde sein, das kann mein Pastor sein oder meine Ehefrau oder was weiß ich was. In dem Moment, wenn wir das tun, dass jemand die Rolle Jesu einnimmt für uns in unserem Herzen und wir eine Erwartung daran haben, die eigentlich nur Jesus gehört, in dem Moment wird dieses Etwas, dieser jemand für uns zu einem Götzen und es wird sich zwischen uns und Gott und den Vater drängen. Und das ist die Herausforderung bei dieser Variante, ja, bei dieser Sicht, wenn meine Sicht von Israel jene ist, dass ich glaube, dass der Vater dieses Volk auf Kosten aller anderen liebt. Jesus kam in das Volk der Juden hinein. Das ist eine der faszinierendsten Sachen, ja, da werden wir noch drauf eingehen gleich. Also das ist atemberaubend. Jesus kam in diese Welt, indem er in das Volk Israel hineinkam, aber er wurde in Maria gezeugt vom Heiligen Geist. Er war nicht einfach nur Jude. Jesus ist größer als Israel. Jesus und Israel ist nicht dasselbe. Das ist wichtig zu unterscheiden. Das ist nicht identisch. Jesus ist nicht einfach nur Jude, sondern er ist gezeugt vom Himmel her, vom Heiligen Geist. In Maria, er ist in dieses Volk hineingekommen, um durch dieses Volk hindurch alle anderen Völker zu erreichen. Aber Jesus und Israel ist nicht dasselbe, sondern er ist größer als Israel, er ist größer als Juden, er ist größer als alle Völker dieser Welt. Dafür, dass Jesus durch Israel hindurch gekommen ist, in diese Welt, um alle anderen Völker auch anzusprechen, dafür werden wir Israel für immer auch ehren und wertschätzen und dankbar sein. Und das hat eine einzigartige Schönheit, auch die Geschichte Israels, wie Gott damit umgegangen ist. Aber unser Weg zum Vater geht immer über Jesus und nicht über Israel. Jesus ist die Tür, durch die wir als Schafe hinkommen in die Beziehung zum Vater. Es würde auch keinen Sinn machen, dass unser Weg zum Vater, unser Weg zu Gott über Israel geht, denn Israel muss ja selber den Weg zum Vater finden, auch über Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Völker dieser Welt. Apostelgeschichte 4, Verse 10 bis 12, hier spricht der Jude Petrus zu den Juden im damaligen Jerusalem: So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch, also der geheilte Gelähmte. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Hier redet ein Jude zu den Juden über Jesus. Über Jesus als den, der einzige Name im ganzen Universum ist, durch den Israel gerettet wird und durch den alle anderen Nationen gerettet werden. Deswegen haben wir alle die gleiche Blickrichtung, hin zu Jesus. Ohne dass ein Mensch oder ein einzelnes Volk oder irgendeine Instanz oder irgendeine Institution für uns diese Mittlerfunktion ausüben kann, die nur Jesus tun kann. Gottes Lieblingskind ist sein Sohn Jesus, aber kein irdisches Volk auf dieser Welt, nicht mal Israel. Zwischen Juden und Griechen, also zwischen Juden und den anderen Völkern dieser Welt, gibt es an der Stelle keinen Unterschied, wenn es um Jesus geht und seine Erlösung und seine Gerechtigkeit, Römer 10, Vers 12. Könnt ihr nachlesen. Beide stehen als gleichwertige Geschwister vor Gott, der sie durch seinen Sohn erlöst hat. So, aber wie ist es nun? Wie passt trotzdem beides zusammen? Welche Rolle, welche Bestimmung liegt auf Israel in Bezug auf uns? Mir ist nicht bewusst, dass hier ein Jude unter uns ist. Wir sind Vertreter der anderen Völker. Und welche Rolle hat Israel für uns, für unsere anderen Nationen? Und ich möchte an der Stelle jetzt folgendermaßen vorgehen. Zunächst mal will ich den Ursprung Israels anschauen. Wo kommt dieses Volk eigentlich her? Hochspannend. Und dann die Bestimmung Israels. Was spricht Gott diesem Volk für eine Bestimmung zu, die für uns alle eine Relevanz hat? Zunächst mal der Ursprung Israels. Die Entstehung von Israel ist ein Wunder in sich. Es ist ein typischer Akt Gottes, wie er seine Pläne verwirklicht. Die Entstehung Israels ist so unwahrscheinlich und so verrückt, kann man sagen, dass man sagen muss, sowas kann nur Gott hinkriegen. Denn es zeigt seine Gnade und seine Größe auf eine faszinierende Weise. nachdem schon überall Völker entstanden waren, nachdem in Babel dieser Turm gebaut wurde und die Völker zerstreut wurden über die ganze Erde, und dann gab es ja schon fertige Völker, kann man sagen. Es gab große Städte mit vielen Einwohnern, und dann hat sich Gott überlegt, ich will meinen Plan voranbringen durch ein bestimmtes Volk. Ja, durch ein Volk, was es aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht mal gab. Gott hätte mit Leichtigkeit irgendein fertiges Volk sich erwählen können. Er hätte, wie später in Ninive, durch Jona eine Erweckung in eine Stadt schicken können, und an einem Tag ist eine ganze Stadtbevölkerung erweckt und fähig, von ihm gebraucht zu werden, und alles hätte losgehen können. Der Punkt ist, Gott tut das so nicht. Er entschließt sich, seinen Plan voranzubringen durch ein Volk, was es noch lange nicht gibt. Und er legt los, indem er einen völlig unbekannten, noch dazu kinderlosen Nomaden aus Ur in Chaldea beruft, um dieses Volk hervorzubringen. Ur, diese Stadt Ur im heutigen Irak, die wurde damals zur Zeit von Abraham, wurde dort der Mondgott Nana verehrt und seine Frau, die Göttin Ningal, außerdem die Himmelsgöttin Inanna. Und es ist ja nicht berichtet, was Abraham für einer war, bevor Gott ihn angesprochen hat. Es geht dann einfach mal los. Gott stellt sich ihm vor und redet zu ihm. Keine Ahnung, ob Abraham als Nomade in Ur nicht am Ende genauso einer war wie alle anderen, der dort den Mondgott verehrt hat, bis Gott ihn angeredet hat. Gott will ein Volk schaffen und spricht einen Mann an, den kein Mensch kennt, der in irgendeinem heidnischen Ort dort wohnt, der keine Kinder hat. Also man hat das Gefühl, Gott beruft ihn so aus heiterem Himmel heraus, ohne irgendeine Qualifikation für das, was er eigentlich tun soll. Sein Job wäre, ein Volk hervorzubringen, und er hat noch nicht mal ein einziges Kind. Er ist der Mann einer unfruchtbaren Frau, das heißt, die kann überhaupt keine Kinder kriegen. Und dann soll er in ein Land gehen, wo er noch nie zuvor war. Und ehe all das geschieht, lässt Gott die beiden auch noch so alt werden, dass sie sowieso überhaupt schon mal gar keine Kinder mehr kriegen kann. Das heißt, unfruchtbar im doppelten Sinne. Also doppelt unfruchtbar. Das sind erstmal die Voraussetzungen, die Gott so geschehen lässt, bis es dann losgeht, dass aus diesem Ehepaar ein Volk entsteht und das erste Kind kommt. Also unrealistischer geht es überhaupt nicht. Und wir lernen daran schon mal zwei Dinge über Gott. Zum einen, er liebt es, die Dinge manchmal so unwahrscheinlich anzugehen, dass am Ende allen klar ist, dass sowas nur durch ihn passiert sein kann. Und es sollte uns nicht verwundern, wenn auch manche Schritte Gottes in unserem Leben auf diese Weise geschehen. Dass er die Dinge wirklich so ausreizt bis zum Äußersten und so einen Verrücktheitsfaktor dort mit reinbringt, dass man sagen kann, sowas kann am Ende nur von Gott passiert sein, ich hätte es nicht hingekriegt. Abraham hätte genauso sagen können, ich kann nichts dafür, dass es dieses Kind gibt. Es war einfach mal Gott. Ich kann nichts dafür, dass es dieses Volk gibt. Dass dieses Volk entstanden ist, ist einfach nur ein Wunder Gottes. Und zum anderen lernen wir über Gott, er plant für die Erfüllung seiner Pläne manchmal so viel Zeit ein, dass uns schwindelig wird. Er kommt zum Ziel am Ende, aber manchmal in Zeiträumen, die uns den Atem stocken lassen. Die Geschichte geht dann so weiter, dass aus seinen Nachkommen zunächst ein armes Sklavenvolk wird in Ägypten. Also ein Volk, das unter allen anderen Völkern stand. Es musste einem anderen Volk dienen. Dieses Volk, was Gott gebraucht, war nicht das einflussreichste und mächtigste Volk auf dieser Erde, sondern es gab wahrscheinlich kaum ein Volk, was geringer war und was noch mehr unter allen anderen Völkern stand. Entwertet, verachtet und ausgenutzt. Sogar die Bibel sagt das, 5. Mose 7, Vers 7, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Also wirklich das einflussloseste und verachtetste und geringste Volk auf dieser Welt, das ist das, was Gott erwählt hat. Und das, was hier für Israel gilt, das gilt später auch für die gesamte Gemeinde Jesu. 1. Korinther 1, Vers 27, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme, dass ich kein Mensch rühmen kann. So ist Gott und so ist letztendlich Israel das Ergebnis von Gottes Gnade, von seiner Barmherzigkeit und von seiner Wunderkraft. Das ist die Basis, auf der dieses Volk entsteht. An der Entstehung Israels kann man Gottes Wesen erkennen. Er nimmt das Schwache und das Unwahrscheinliche, um daraus was Großes und was Herrliches zu bauen. Und das gilt durch die Zeiten hindurch. Das gilt für Israel, das gilt für die Gemeinde Jesu und das gilt letztendlich auch für uns, dass er in unserem Leben oft genau die Dinge nutzt, die nicht besonders aussehen. Also in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Das ist seine Art, sein Reich zu bauen, auf dieser Basis. Und dann geht es an die Bestimmung Israels. Dann redet Gott in dieses Volk hinein. Er gibt dem Volk eine Bestimmung zu einem Zeitpunkt auch wieder, wo es noch überhaupt kein Volk gab, nämlich zu Abraham redet er. Er sagt Abraham, was die Bestimmung seines Volkes wird zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Volk gab. Und später dann redet er nochmal, also mehrfach, aber einmal redet dann auch wieder zu Israel, als es dann das Volk gab, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht mal eine Heimat hatten, wo sie in der Wüste waren. Das sind oft Momente, wo Gott zu uns redet, wo noch nicht viel sichtbar ist. Wo er seine verrückten Visionen loslässt, die er für die Zukunft hat, zu einem Zeitpunkt, wo man menschlich noch nichts greifen kann. Und hier fängt Gott an zu reden, jetzt ist es spannend, wie er zu diesem Volk in Persona Abraham redet. Und da ist es immer wichtig, wenn wir wissen wollen, was hat Gott vor, das haben wir letzte Woche schon gemerkt, ist es wichtig, immer ganz zum Anfang zurückzukehren. Was hat Gott ganz am Anfang mal gesagt? Das können wir auch in unserem Leben auf diese Weise tun, immer wieder mal zurückzukehren zu den Anfängen und zu schauen, welche Richtung hat Gott unserem Leben gegeben, mal ganz am Anfang. Welche Dinge hat Gott am Anfang über uns ausgesprochen? Auch wenn wir Israel uns anschauen wollen, dann zu schauen, was hat Gott am Anfang über dieses Volk gesagt? Nicht nur später, wo es hoch und runter geht und ein Chaos manchmal ist in dieser Geschichte dieses Volkes, sondern zu schauen, was steht am Anfang an Berufungen, an Bestimmungen. Und hier redet er zu Abraham. Wie gesagt, das sind manchmal die Momente, also Abraham war kinderlos und Gott redet über seine Nachkommen. Israel war in der Wüste und ohne Heimat und Gott redet über die Zukunft im verheißenen Land. Und das sind manchmal die bedeutenden Momente unseres Lebens, wo Gott sehr wichtige Grundlagen legt und sehr wichtige Dinge zu uns sagt. Deswegen lasst uns solche Zeiten der Wüste und solche Zeiten, wo man im Moment nicht viel sieht, lasst uns die nicht einfach verstreichen lassen, sondern wenn Gott redet in diesen Zeiten, dann lasst uns das aufschreiben, lasst uns das bewahren in unserem Herzen, so wie Maria auch später alles über Jesus in ihrem Herzen bewahrt hatte, was Gott gesagt hat, noch zu einem Zeitpunkt, wo er nicht in Erscheinung getreten ist. Gott bereitet die Dinge frühzeitig vor, die er später tun will. Die Dinge, die er später tun will, sind manchmal auch überhaupt nicht sichtbar und man kann es nicht greifen. Und trotzdem ist es wichtig, das ernst zu nehmen, was Gott sagt. Und hier kommt es zu diesem ersten Schritt der Berufung Israels, nämlich indem Gott zu Abraham redet. 1. Mose 12, Verse 2 bis 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Sippen dieser Erde. Also hier wird gesagt, die Nachkommenschaft Abrahams, das Volk, was daraus wird, das wird bekannt sein auf der ganzen Erde und sie werden ein Segen sein für alle Sippen, für alle Familien, damit auch für alle Völker. Also nicht, man kann sogar sagen, nicht nur für die Völker, sondern für jede einzelne Familie sogar, für die Sippen. Jetzt ist es aber spannend, wodurch Israel zum Segen werden wird, das sagt Gott an der Stelle überhaupt nicht. Das wäre das Spannende gewesen. Ne? Also Gott sagt, ja, ihr werdet ein Segen sein für die ganze Welt, aber er sagt an dieser Stelle nicht wie. Das hat er sich für später mal gelassen. Aber was er schon in den ersten Sätzen sagt, also was Gott hier zu Abraham redet, in den allerersten Sätzen, wo er ihm eine Verheißung gibt für die Zukunft seiner Nachkommen, ist, dass dieses Volk ein Segen wird für die gesamte Welt, für die gesamte Menschheit. Das heißt, dieses Kennzeichen von der Bestimmung Israels ist elementar. Also das steht ganz am Anfang. Dass Israel in seiner Bestimmung nicht nur für sich selbst da ist. Also Gott hat dieses Volk nicht als, also um seiner selbst willen berufen, sondern für die ganze Erde. Das ist die Grundblickrichtung von Gott, wenn er auf Israel schaut, dass Israel nicht für sich selbst da ist, sondern für die ganze Welt, für alle Völker, für alle Familien. Gott hätte gleich sagen können, Abraham, da wird ein Retter kommen, der wird Teil von deinen Nachkommen werden. Das hat er später dann auch angedeutet, aber hier gar nichts davon. Er spart sich das für später, aber was gleich klar ist, ist, dass es nicht nur um seine Familie geht und um seine Nachkommen, sondern auch um alle anderen Familien dieser Welt. Dann hat Gott mit Abraham Bund geschlossen, die Geschichte geht weiter, er erneuert mehrfach die Verheißung, dass er viele Nachkommen haben wird. Abraham, der hieß ja ursprünglich Abram, das heißt erhabener Vater, ist auch ein schöner Name, wenn ihr mal noch einen Sohn kriegen solltet. Und Gott benennt ihn dann um in Abraham, Vater von vielen, Vater vieler Völker. Hier heißt es in 1. Mose 17, denn siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und wenn wir dann den Römerbrief lesen im Neuen Testament, dann lässt Paulus hier anklingen, dass mit Abrahams Nachkommenschaft, die seine Nachkommen, seine Kinder sind, nicht nur seine biologischen gemeint sind, sondern alle, die zu Kindern Gottes werden und zu Kindern Gottes geworden sind, Römer 9 ganz besonders. Von daher ist der Name Abraham, Vater vieler Völker, aus meiner Sicht hier schon eine Prophetie für das, was mal kommen wird, in Bezug auf Gottes globale Visionen für alle Völker, die er hat. Abraham ist tatsächlich nicht nur der Vater von einem biologisch entstandenen Volk, sondern er ist der Vater vieler Völker. Die Kinder Abrahams sind Kinder, Menschen aus allen Nationen dieser Welt. Das ist ein prophetischer Name, den Gott ihm hier gibt. In Abraham ist schon was angelegt, das über sein eigenes Volk hinausgeht, was eine globale Dimension hat. Gott redet dann weiter, es sind viele Details, die ich jetzt auslasse in der Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob. Aber ich will gleich zu einem zentralen Ereignis springen, wo dann Israel tatsächlich da ist als Volk. Es ist sichtbar, es ist aus Ägypten herausgeführt und sie sind in der Wüste unter der Leitung von Mose und kommen zum Berg Sinai und an dieser Stelle schließt Gott den Bund mit diesem Volk und es ist sehr spannend, was Gott an dieser Stelle über diesem Volk ausspricht. 2. Mose 19, kurz bevor die 10 Gebote dann kommen, hier heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Folgende Dinge fallen mir auf. Als erstes, Gott bietet ihnen an, das erste von allen Völkern dieser Welt zu sein, was sein Eigentum genannt wird. Das hat er vorher noch zu keinem Volk gesagt. Er redet hier zu Israel und sagt, du sollst aus allen Völkern mein Eigentum sein. Also Eigentum heißt zu Gott gehören. Wenn jemandem was gehört, dann passt er auch darauf auf und dann sagt er auch, wo es lang geht und was damit gemacht wird. Wenn wir Gottes Eigentum sind, dann heißt es, Gott kann sagen, was mit uns passiert und wo es hingeht und er passt aber auch auf uns auf, dass nichts schief geht. Israel soll als Volk Eigentum Gottes sein. Das sagt er hier zu diesem Volk. Jetzt ist aber die Formulierung sehr auffällig in Vers 5. Ihr sollt mein Eigentum sein aus allen Völkern. Das klingt jetzt erstmal so, wenn man es liest, die anderen Völker, alle anderen Völker sind es nicht. Israel ist das Eigentum. Die anderen Völker dürfen es nicht werden. Aber gleich im nächsten Satzteil, denn mir gehört die ganze Erde. Das ist jetzt spannend. Also Gott sagt, ihr sollt mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Das widerspricht sich scheinbar. Also Gott entscheidet sich, Israel zu nehmen, kann er ja machen. Ihm gehört ja die ganze Erde, aber warte mal, ihm gehört die ganze Erde. Ihm gehört sowieso die ganze Erde, ihm gehören sowieso alle Völker, die ganze Erde ist sein Eigentum. An der Stelle wird man schon mal stutzig und man merkt irgendwie, steckt hier mehr drin, als dass Gott einfach nur ein Volk auserwählt, das ist sein Eigentum und der Rest gehört ihm nicht, die sollen machen, was sie wollen. Sondern man merkt, hier ist eine Vision Gottes dahinter, die ganze Erde umfasst. Ihm gehört die ganze Erde. Und das merken wir jetzt, wenn wir weiterlesen. Die Berufung Israels ist es, ein Königreich von Priestern zu sein. Priester haben eine Funktion, die stehen zwischen Gott und den anderen. Also da ist eine Funktion zur irgendwie dann doch zu vermitteln. Also ich habe vorhin gesagt, Jesus ist der Mittler, aber ein Priester füllt das ein Stück weit auch aus, dass er eigentlich eine Schnittstelle ist zwischen dem Himmel und der Erde. Sie sind zwar Menschen, Priester sind Menschen, aber Menschen, die zu Gott gehören, also heilig. wie heißt das, eine heilige Nation sollen sie sein. Sie stehen quasi zwischen Gott und den anderen Menschen und vermitteln da was. Und wenn ich es richtig verstehe, dann wird Israel an dieser Stelle am Sinai dazu berufen, zwischen Gott und allen Nationen dieser Erde eine Mittlerfunktion zu übernehmen, vorläufig auch, bis dahin, dass Gott eben alle Völker in diese Nähe zu ihm hineinrufen will, wie er mit Israel schon angefangen hat. Israel als die Ersten, die in der Nähe zu Gott leben und priesterlich mithelfen, dass alle Nationen dieser Erde in diese Nähe zu Gott hineingerufen werden, wie sie es schon längst erleben, wie sie es schon längst der Welt vorleben. Gott erwählt ein schwaches und ein versklavtes Volk, damit die ganze Welt den Gott erkennt, der das Schwache erhöht und das Versklavte befreit. Israel ist Vorreiter, es ist so ein bisschen Prototyp für das, was Gott für die ganze Welt gedacht hat. Israel ist erwählt, das als erstes Volk vorzuleben, was es bedeutet, eine Nation zu sein, die ein Eigentum Gottes ist. Und an diesem priesterlichen Israel sollen alle anderen Völker erkennen, wie Gott ist. Im Neuen Testament, wenn man jetzt mal ein Stück vorspringt, da beschreiben die Apostel dann, dass Israel als erstes Volk zu diesem, priesterlichen heiligen Volk geworden ist, vor allen anderen Nationen, aber sie sind den anderen Nationen vorangegangen, damit letztendlich alle Völker zu priesterlichen Völkern werden, zu heiligen Nationen. Israel geht voran, aber aus allen anderen Nationen folgen die Menschen nach und treten auch in diesen priesterlichen Dienst ein. 1. Petrus 2 zum Beispiel, Vers 9, das ist total spannend. Petrus nimmt hier einfach diese Formulierung von der Berufung Israels am Sinai und überträgt die auf alle anderen Nationen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Hier redet er zur Gemeinde in Rom wahrscheinlich. Das heißt zur nicht-jüdischen Nachfolgern Jesu. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also Petrus nimmt hier die Berufung Israels und jetzt sagt er, hier sind alle hineingenommen. Alle Nachfolger von Jesus, für die gilt das. Wir treten mit ein in das, was Israel schon längst ergriffen hat und längst vorgelebt hat. Israel ist den Weg vorangegangen, auf dem die Kinder Gottes aus allen Nationen hinterherlaufen, um gemeinsam das zu tun, was Gott schon am Sinai verheißen hat, nämlich eine priesterliche und heilige Nation zu sein, ein Eigentum Gottes zu werden. Gottes Rechnung ist also an der Stelle nicht Israel anstatt der Völker, auch auf jeden Fall nicht die Völker anstelle von Israel, sondern zuerst Israel und infolgedessen auch alle anderen Völker. Gottes Herangehensweise, Gottes Vision ist nicht ausschließlich, dass er sagt, die und die nicht, sondern die zuerst und dann alle anderen hinterher. Israel als erstes und alle anderen laufen hinterher, um dasselbe zu erleben. So wie ich die Bibel verstehe, ist die Bestimmung Israels ganz einfach mit wenigen Worten auszudrücken, nämlich der Erste sein. Israels Bestimmung ist es einfach mal, die Ersten zu sein. Voranzugehen. Nicht mehr und nicht weniger, muss man sagen. Also Israel lebt was vor und geht voran und erlebt als erstes was, was eigentlich für alle anderen auch bestimmt ist. Für die ganze Welt. Weil Gott die ganze Welt so sehr geliebt hat. Und er schickt ein Volk vor, damit es schon mal einen Testlauf gibt, wie das Ganze funktioniert, dass eine Nation Eigentum Gottes ist. Und alle anderen können hinterherlaufen und durch Israel hindurch auch erkennen, was Gottes Pläne sind. Und wir selbst können dafür dankbar sein, durch Israel hindurch zu erkennen, wie Gott ist. Wie treu Gott auch ist. Israel hat es uns vorgemacht, ja, mit allen Höhen und Tiefen, damit wir erkennen auch in unserem Leben, wie treu Gott ist. Dass er seine Bündnisse nicht einfach aufhebt, nur weil wir es vergeigen. In Römer 3, Vers 1 bis 2 steht, worin dieser Vorzug Israels besteht, also was das Besondere an Israel ist, was diese besondere Bestimmung Israels ist, dort heißt es, was ist nun der Vorzug der Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, sagt Paulus, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Dieses zuerst, dass ihnen zuerst anvertraut wurde, wie Gott ist und was Gott sagt. Sie haben als erstes gehört, was Gott alles zu sagen hat. Was ist der Vorzug Israels? Paulus sagt, das ist nicht irgendwas an den Haaren herbeigezogen, sondern der Vorzug Israels ist es, dass sie zuerst von Gott gehört haben. Dass sie zuerst seinen Willen erfahren haben. Das, was er zu sagen hat. Sie waren einfach früher dran. Das ist der Vorzug Israels. Und das ist die Bestimmung Israels. Sie waren einfach mal die Ersten. Um Gott zu begegnen und ihn kennenzulernen und damit auf dieser Erde einen Weg zu bahnen, auf dem alle anderen hinterherlaufen können. Alle anderen Nationen. Sie sind die Ersten und sie sind es von daher selbstverständlich wert, auf sie zu schauen und durch sie hindurch Gott zu erkennen. Aber nicht, weil wir Israel nachfolgen, sondern weil wir Gott nachfolgen. Wir folgen keinem Volk nach, sondern wir folgen dem Gott aller Völker nach. Der, der Israel erwählt hat und der, der unsere Völker erwählt, der uns erwählt. Sie sind die Ersten. Die Bestimmung ist es, von Israel ein Gefäß zu sein, in dem sich Gott der ganzen Welt offenbart, allen Völkern offenbart, und das ist an keiner Stelle so stark geschehen wie durch Jesus. Jesus ist selbst in dieses Volk hineingekommen, Gott selbst ist Mensch geworden, er ist die größte Offenbarung Gottes. Er ist in dieses Volk hineingekommen, aber nicht damit nicht genug. Es ging am Ende nicht nur um Israel. In Jesaja 49, Vers 6, ein spannender Vers, da heißt es, es ist zu wenig, dass du, und hier redet Gott über Jesus, also Vater über Jesus, so ungefähr, so indirekt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Es wäre Gott viel zu wenig, Jesus nur um Israels Willen zu schicken, sondern er will bis an die Enden dieser Erde. Durch Israel hindurch bis an die Enden der Erde, hin zu allen Völkern. Gottes Vision ist niemals nur auf ein Volk beschränkt. Israel ist erwählt in der Weise, sie sind nicht besser als die anderen Völker, sie sind Gott nicht wertvoller als die anderen Völker, sie sind nicht besonders anders als die anderen Völker, sondern sie sind einfach mal die Ersten. Sie sind früher dran als alle anderen Völker. Durch dieses Volk hindurch vollzieht Gott seinen Plan, der ihm so wertvoll ist, dass er es bis an die Enden der Erde ausbreitet, hin zu allen Nationen. Und ich will diese Bestimmung Israels, also diese Bestimmung, die erste Nation zu sein unter allen Völkern, da will ich mal ein prophetisches Bild dafür gebrauchen, was wir in der Bibel finden, nämlich Israel als Taube. Ich bin da dieses Jahr mal drauf gestoßen in den Psalmen, da wird Israel mit einer Taube verglichen und ich finde, da ist ein faszinierender Zusammenhang, ein faszinierendes Bild dahinter. In Psalm 74, da heißt es, gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, also hier redet der Psalmschreiber redet mit Gott und er sagt, gedenke deiner Gemeinde, also gedenke Israels, um Israel geht es hier, die du erworben hast vor Alters, erlöst zum Stamm deines Eigentums, des Berges Zion, also gedenke des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast, und dann einige Verse später, gib nicht den Raubtieren hin, die Seele deiner Turteltaube, das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer, schau hin auf den Bund. Also hier wird Israel als Taube bezeichnet, mit einer Taube verglichen, genau genommen eine Turteltaube. Und die Taube, die taucht ja in der Bibel mehrfach auf, an sehr, sehr besonderen Stellen, und ich finde, dass es da eine Übereinstimmung gibt von der Bedeutung, die die Taube an den verschiedenen Stellen der Bibel hat. Sie hat eine besondere Eigenschaft, und zwar im Zusammenhang damit, die Erste zu sein. Dass hier jemand oder etwas als Erstes kommt, bevor das andere hinterherkommt. Das erste Mal, dass wir in der Bibel die Taube finden, das ist bei der Sintflut. Wo Noah rausfinden will, ob das neue Land, die neue Erde sozusagen nach der Sintflut schon sichtbar ist, schon da ist, und er sendet eine Taube aus, erst ein Rabe, das funktioniert nicht, der kommt zurück. Und die Taube ist das erste Tier, was dann erst einen Ölzweig zurückbringt und dann am Ende dort bleibt und das neue Land in Besitz nimmt. Also die Taube, das erste von allen Tieren, es ist nicht das größte Tier, es ist nicht das beste Tier, das ist nicht das besonderste Tier, sondern es ist einfach das erste Tier, was dieses neue Land in Besitz nimmt, was nach der Sintflut dort entsteht, kamen deswegen alle anderen Tiere nicht aus der Arche raus und in das neue Land. Doch, alle anderen Tiere folgen, aber die Taube war die erste. Und ich sehe das als prophetisches Bild für Israel. Sie haben als erste Nation diesen Bund mit Gott geschlossen und das verheißene Land erreicht. Sie sind hineingekommen in dieses Reich Gottes, in diese Gegenwart Gottes, in die Nähe Gottes. Es gibt andere Völker, die weitaus mächtiger sind als Israel, viel einflussreicher und größer. Genauso gibt es viele Tiere, die größer sind als die Taube. Viel bissiger, viel kräftiger. Aber Israel ist berufen, allen anderen Völkern voranzugehen und das Land als erstes in Besitz zu nehmen. Alle anderen Völker kommen hinterher. Am Ende bewohnen alle zusammen das Land. Das ist Gottes Ziel. Es geht nicht darum, dass Israel irgendwie ein Selbstzweck wäre, sondern das Ziel ist, dass alle dieses neue Land in Besitz nehmen. Da ist am Ende weder Taube noch Giraffe, noch weder Koala noch Stinktier. Und genauso weder Jude noch Grieche, noch Deutscher noch Rumäne oder sonst was. Das Land muss in Besitz genommen werden von allen, aber Israel geht voran. Ein weiteres Mal, dass die Taube in der Bibel auftaucht, ist bei der Taufe von Jesus. Hier kommt vom Himmel der Heilige Geist in Form von einer Taube und landet auf Jesus. Der Heilige Geist kommt, also könnt ihr nachlesen, zum Beispiel Matthäus 3, Vers 16. Also hier kommt der Heilige Geist als erster Anteil vom Reich Gottes. Der erste Vorschuss, kann man sagen, von Gottes neuer Welt kommt hier vom Himmel auf die Erde und landet auf Jesus. In Römer 8, Vers 23 wird der Heilige Geist als Erstlingsgabe bezeichnet, als Erstlingsgabe der zukünftigen Welt. Vieles kommt später hinterher, vieles wird noch kommen. Gottes Herrlichkeit, die Erlösung unseres Körpers, dann später in Gottes neuer Welt, Unvergänglichkeit, also Ewigkeit, vieles wird hinterherkommen, aber der Heilige Geist hat damals schon, also brach als erstes großes Ereignis vom kommenden Reich Gottes über diese Erde herein. Die Erstlingsgabe vom Himmel, in Form einer Taube. Wieder die Taube als Symbol für das Erste, was eine neue Welt betritt oder was von einer neuen Welt her zeugt. Und diese Taube landet auf Jesus, dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern, Römer 8, Vers 29, dem Erstling der Entschlafenen, der von den Toten auferweckt wurde, 1. Korinther 15, Verse 20 und 23, also der Heilige Geist als erstes Geschenk des Himmels kommt auf den, der der Erste war von allen, die, also er hat als erstes, er hat den Tod besiegt, er ist der Erste des kommenden Reiches Gottes. Wieder die Taube. Die Taube als prophetisches Bild für das Erste, das in eine neue Welt vordringt. Von der Erde her, von dieser Welt her ist Israel der Erste, der vordringt in die himmlischen Sphären, vordringt in Gottes Welt, in das Reich Gottes hineindringt. Und vom Himmel her ist der Heilige Geist der Erste, der vom Himmel auf die Erde kommt und eine Verknüpfung herstellt zwischen dieser Welt und der kommenden Welt. Und ich glaube, das ist so der Kern von der Bestimmung Israels, uns, den Nationen, voranzugehen. Die Taube ist aus meiner Sicht in der Bibel ein prophetisches Bild dafür, der Erste zu sein, vorauszugehen in ein neues Land. Und das ist die Bestimmung Israels auf dieser Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Allen anderen voranzugehen und einen Weg zu bahnen. Wenn Gott die ganzen Völker sieht und er hat sie damals geschaffen, da werden wir nächste Woche nochmal drauf eingehen, es wird direkt gesagt in der Bibel, er hat die Völker geschaffen. Wenn ihr an letzte Woche denkt, was ich da gesagt habe, ist es kurios, weil man muss sagen, die Völker waren mehr ein Unfall, eine Reaktion auf die Sünde und auf das, was schiefgelaufen ist in der Menschheit, auf den Zerbruch der Menschheit und dass die Menschheit sich nicht mehr um Gott als Mitte dreht, waren die Völker ein Ergebnis. Gleichzeitig sagt Gott, ich habe aber die Völker geschaffen und er macht noch was draus und gibt diesen Völkern eine Bestimmung und darin hat er Israel auserwählt, einfach mal die Ersten zu sein und voranzugehen. Man könnte dazu jetzt noch unendlich viel mehr sagen, die ganzen Details auch von Römer 9 bis 11. Etliches wird nächste Woche noch kommen und bei vielen anderen Leuten könnt ihr mehr darüber lernen. Aber ein wichtiger Punkt für heute ist mir auf jeden Fall, dass wir als Kinder Gottes aus den anderen Nationen, das Erste, was wir festhalten können, ist, dass wir haben allen Grund, Israel ernst zu nehmen, weil wir an Israel viel über Gott selbst lernen können. Israel nicht ernst zu nehmen, bedeutet, Gottes Treue nicht ernst zu nehmen. Und Grundeigenschaften von Gott nicht ernst zu nehmen. Wir haben allen Grund, über Israel zu staunen und dieses Volk wertzuschätzen, weil wir Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit und seine Wunderkraft anhand dieses Volkes lernen können. Von daher können wir schon in gewisser Weise durch dieses Volk hindurch Gott begegnen. Wir können daran so viel lernen. Aber ein weiterer Punkt scheint mir auch ziemlich wichtig zu sein, wenn wir auf Israel schauen. Nämlich die Wertschätzung gegenüber Israel muss immer aus einer engen Liebe zu Jesus herausgeboren werden. Das sollte sich nicht verselbstständigen. Eine Liebe zu Israel, ohne dass sie aus einer noch viel größeren Liebe zu Jesus herausgeboren wird, wird uns in Irrtümer führen. Jesus ist die Tür. Jesus ist auch die Tür zu Israel. Wir können uns nur wirklich dem Israel, wie Gott es sieht und wie Gott es meint, nahen durch Jesus hindurch. Unsere Liebe zu Israel muss aus einer Liebe zu Jesus zuallererst heraus geboren werden. Dass wir Jesus mehr lieben als alles auf dieser Welt. Dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was wir sind. Die Frage der Nachfolge Jesu, die muss immer zuerst sein, was kann ich anhand von Israel über Jesus lernen? Und nicht, was kann ich anhand von Jesus über Israel lernen? Das ist ein Unterschied, einfach in der Blickrichtung. Das ist von der Herzenshaltung her ein Unterschied. Immer auf der Suche nach Jesus zu sein, durch Israel hindurch, durch alles hindurch, was sich uns zur Verfügung stellt. Jesus zu lieben und wenn wir auf Israel schauen, dann immer die Frage zu stellen, wie kann ich Gott erkennen? Wie kann ich Jesus erkennen? Und nicht einfach nur, wie kann ich Israel erkennen? Kein Volk dieser Welt ist es wert, Gott den Rang abzulaufen. Auch in unserer Liebe, in unserer Sehnsucht, auch in unserer Suche nach Erkenntnis und nach Segen. Das ist einfach eine unterschiedliche Akzentuierung. Auch in allem, was Israel betrifft, zum Beispiel auch, wenn wir uns mit der israelischen Kultur, mit den Festen auseinandersetzen, die jüdischen Feste, dass wir immer so rangehen, was können wir über Jesus lernen? Nicht einfach nur, was können wir von Jesus über die Feste lernen? Was können wir über die Kultur und über die Geschichte Israels lernen? Sondern immer, was können wir über Jesus lernen? Wo verherrlicht sich Jesus durch alles hindurch? Wie können wir Jesus näher kommen? Durch dieses Volk hindurch. Wenn sich die Faszination für das Volk Israel, die Riten, die Feste und die ganzen Eigenschaften Israels verselbstständigt und von Jesus loslöst, dann werden wir in die Irre laufen. Dann wird es keine Frucht bringen. Selbst Teile der Bibel können zur Irrlehre werden, wenn nicht Gott selbst im Fokus ist. Wenn wir nicht vordringen wollen zu Gott selbst und zu einer lebendigen Beziehung zu ihm, sondern wenn wir uns einfach nur um die Inhalte drehen und es losgelöst haben von ihm, der lebendig ist, der jetzt gerade da ist, der jetzt gerade redet, in dem Moment kann selbst die Bibel, Teile der Bibel zur Irrlehre werden. In dem Moment kann Israel selbst für uns zu einem Götzen werden oder zu einer Irrlehre, wenn wir nicht bei Jesus landen und wenn wir nicht immer wieder zu ihm durchdringen. Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was oben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Israel ist auf dieser Erde. Deswegen, wenn wir uns mit Israel oder mit unserem eigenen Volk oder mit was weiß ich wem beschäftigen, dann muss immer die Frage sein, wie können wir dahin durchdringen, nach oben, dahin, wo Jesus ist. Wie können wir auf das schauen, was im Himmel ist, was jetzt schon Gottes Realität ist, wo es zum Beispiel in Gottes Perspektive und in Gottes Vision von der Zukunft jetzt schon Realität ist, dass eine Einheit aus allen Völkern ist vor seinem Thron. Dass die Kinder aus allen Nationen zum Vater kommen. Lasst uns so auf Israel schauen. Wenn ich wirklich Jesus liebe, dann werde ich immer auch alles lieben wollen, was Jesus liebt. Und das ist nun mal die ganze Welt. Also, das sind Israel und das sind auch die Feinde Israels zum Beispiel. Ich kann nicht Israel lieben und die Feinde Israels hassen, wenn ich Jesus liebe. Sondern er beruft uns dazu, unsere eigenen Feinde zu lieben. Und Jesus liebt die ganze Erde. Jesus liebt alle Völker. Christen, die zwar Israel lieben, aber die Feinde Israels hassen, die fügen damit Israel und dem Reich Gottes großen Schaden zu. ich kann nicht etwas lieben, das Jesus liebt, auf Kosten etwas anderen, was Jesus auch liebt. Sondern wenn ich Jesus liebe und wenn ich wirklich Jesus im Blick habe und wirklich Jesus liebe, dann werde ich es suchen, alles zu lieben, was er liebt. Und das sind nun mal Menschen aus allen Völkern dieser Welt. Falls es mir doch gelingen sollte, die einen zu lieben und die anderen zu hassen, dann zeigt es, dass es mir in Wirklichkeit nicht um Jesus geht, sondern um irgendwelche anderen Ziele und Dinge, die mir wichtig erscheinen. Und das ist was mich an manchen Punkten auch traurig macht und auch irritiert, dass es Christen gibt, die von Herzen Israel lieben, aber kaum Liebe haben für das, was außerhalb Israels ist. Und an der Stelle ist es wichtig, auf Jesus zu schauen und wirklich Jesus zu lieben und damit auch alles zu lieben, was er noch liebt. Und in dem Moment, wenn das so ist, und das kann ja uns selbst betreffen, nicht nur beim Thema Israel, sondern auch in anderen Fragen, dass wir zwar große Liebe haben für einige Dinge, die Gott liebt, aber andere Dinge von Herzen verachten und die Welt wird merken, dass das nicht stimmig ist und dass es nicht mit dem Evangelium Jesu übereinstimmt. Viele Menschen merken, dass es an der Stelle einen Widerspruch gibt und der Effekt, der dann entsteht, zum Beispiel auch beim Thema Israel, wenn wir Israel lieben auf Kosten zum Beispiel auch der Feinde Israels, der Effekt, der entsteht, ist, dass Menschen Israel deswegen nicht mehr lieben, sondern zu dem ganzen Thema auf Distanz gehen. Und an der Stelle eine skeptische Distanz einnehmen, weil man spürt, dass es nicht stimmig ist mit dem, was Jesus ist, wie Jesus ist und wie Jesus liebt. Liebe auf Kosten von anderen raubt der Liebe am Ende ihre Kraft und ihre Heiligkeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Israel als erstes, hat sie als erstes geliebt, als erstes sie vorangehen lassen, um die ganze Welt zu lieben. Und überall da, wo wir es rechtfertigen, zu verachten und zu hassen, egal wen, auch wenn es die Feinde Israels sind, dann kann der Feind am Ende sogar die Werke der Liebe missbrauchen. Und umgekehrt ist es aber so, da wo Liebe kultiviert wird, also da wo wir Liebe suchen zu allem, was Gott liebt, da ist Gott so gnädig, dass er am Ende auch die Dinge noch gebraucht, wo wir uns theologisch irren, wo wir uns politisch vielleicht auch irren, in dem, was wir gut finden und was wir nicht gut finden und wo wir manche Dinge nicht richtig begriffen haben. Aber Gott wird es gebrauchen, um sich zu verherrlichen und um sein Reich voranzubringen an der Stelle, wo wir Liebe suchen. Lass uns lieben, was das Zeug hält, am liebsten alles, was Jesus liebt, Israel, und auch alles, was er sonst noch liebt, alle Familien und Sippen und Völker dieser Welt, denn dafür ist Israel bestimmt, zu dienen und ein Segen zu sein für alle Sippen, für alle Familien dieser Welt. Das hat Gott damals Abraham gesagt und damit geht er voran und damit werden wir auch nächste Woche vorangehen und weiterschauen, was dabei rauskommt und wo Gott hin will mit Israel und mit den Nationen. Nächste Woche werden wir den Sack zubinden. Amen. Und jetzt möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Schwache und das Unscheinbare erwählst, um was Großes draus zu machen. Und es ist so faszinierend, wie du mit Israel durch die Geschichte gegangen bist und es heute noch tust. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir mehr von dir erkennen können in allem, was geschieht. Und ich bitte dich, dass wenn wir uns mit Israel beschäftigen und mit dem Israel früher und mit dem Israel heute und mit dem in der Zukunft, dass wir dich erkennen, Jesus, dass wir wirklich erkennen, wie du bist und wo du hin willst und dass unsere Nähe zu dir größer und größer wird durch alles hindurch. Und ich danke dir, dass wir nicht diejenigen sind, die den Weg bahnen mussten. Du hast Israel vorangehen lassen. Die haben den Weg gebahnt. Die haben auch so viel erlitten. Und die haben so viel getragen. Und sie sind Teil von deinem Weg, den du mit dieser Welt gehen wirst. Herr, und wir wollen dir die Ehre dafür geben. Und wir wollen dich loben und wollen dir danken, dass du voller Barmherzigkeit bist und voller Barmherzigkeit vorangehst. Auch heute und auch in den nächsten Jahren. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Güte, mit der du auf Israel schaust und mit der du auf uns schaust. Und wir beten, Herr, dass wir dich erkennen und dass wir dich von ganzem Herzen lieben können und dass wir alles lieben können, was du liebst. Dass unsere Liebe zu Israel größer wird und dass unsere Liebe auch zu allen anderen größer wird, Herr, weil du liebst und weil du dich selbst gegeben hast. Und dafür wollen wir dich loben. Amen.